Bester Film aller Zeiten. Schlechtester Film aller Zeiten. Sensibel erzähltes Drama. Ordinärer Pornoschrott. Facettenreiche Charaktere. Klischeehafte Holzschnitt-Hampelmänner.
Anora polarisiert. Schauen wir doch mal, warum. 3, 2, 1.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Forrest Gump, The Deer Hunter, Das Schweigen der Lämmer, No Country for Old Men und nun auch Anora? Die Stripper-Dramedy von Jean Baker hat abgeräumt, was es bei den Oscars abzuräumen gibt. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Schnitt, beste Hauptdarstellerin, bester Lapdance, bester Russen-Slapstick und so weiter und so weiter.
Aber ob die Goldjungen-Lawine wirklich den richtigen Film getroffen hat und ob Demi Moores Verliererschnute vielleicht doch gerechtfertigt ist, das klären wir heute in unserer Kritik zu Anora, hüllenlos durch die Nacht. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und bevor wir uns dem Oscar-Liebling widmen, habe ich noch zwei kleine News. Also dieses Mal bin ich der Nachrichtenmann, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, die ein bisschen mein Interesse geweckt haben. Und zwar kommt im Juli ein Remaster zu einer Spielereihe, zu der es schon ein Remaster der ersten beiden Teile jetzt gab, und zwar zu Tony Hawk Pro Skater. Ich weiß nicht, wir haben damals in unserer Videospiel-Retrospektive zu den 90ern kurz drüber gesprochen. Du warst kein Tony Hawk Pro Skater damals, ne?
Doch, auf der PlayStation 2, glaube ich.
Ja?
Bei Kumpels, aber ich habe selber nie besessen.
Ja, ich bin damals mit dem ersten Teil auf der PlayStation 1, das haben wir ohne Ende gespielt, dann auf dem PC, später Teil 2 und 3 und 2020 kam ein Remaster zu Teil 1 und 2, das war halt so ein Bundle, ne, wo beide Spiele in einem Ding remastert wurden und jetzt kommt das zu Teil 3 und Teil 4 und da freue ich mich schon sehr drauf, weil der erste und zweite Teil, der remastert wurde, war wirklich sehr großartig, kommt auch direkt im Game Pass, was sehr schön ist. Und ja, mich sehr gefreut. Also Trailer ist da gerade raus. Einziger Wermutstropfen ist, dass es wohl keinen Story-Mode gibt. Den gab es damals im vierten Teil, wo man halt so verschiedene Quests abarbeiten konnte. Die gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt wie in den ersten drei Teilen so ein Zeitlimit, wo man halt verschiedene Aufgaben lösen muss. Also freue ich mich sehr drauf. Bin mal gespannt. Also wenn das die Qualität von dem ersten Remaster hält, dann wird das eine schöne Sache, vor allem wenn es dann im Game Pass natürlich in Anführungszeichen umsonst ist. Dann zweite News, bei der ich noch nicht ganz sicher bin, wie gut oder wie schlecht ich die finde, denn endlich geht's mal wieder um Resident Evil.
Ah, Hilfe.
So, der Lukas ist jetzt erstmal raus für ein paar Minuten.
Ja, kommt drauf an, wenn es sich um Resident Evil 9 handelt, nicht.
Leider nein, leider nein. Und auch kein Remaster von Teil 1 oder von Resident Evil 0, aber es ist mal wieder soweit. Es kommt eine Verfilmung von Resident Evil. Und
schon, nein, zwar schon, die 800.
Ja, und zwar schon 2026. Das Einzige, was aber interessant daran ist, ist, dass Zach Cregger Regie führt, der Barbarian gemacht hat. Ich weiß, hast du Barbarian gesehen?
Ja, den haben wir doch beide besprochen in irgendeiner Dies-Das-Folge. Ja, ja.
Genau,
der mit der,
genau.
Mit dem, mit der netten Mama im Keller.
Ja, und der, also der war recht gruselig, ne? Der war ja, schon der ganz war okay. Und Zach Cregger, das wusste ich gar nicht mehr, habe ich jetzt nochmal gelesen, der war damals Mitglied einer Comedy-Gruppe, Whitest Kids You Know. die sind damals bei YouTube so ein bisschen durchgestartet. Die hatten so ein paar Sketche, die irgendwie so viral, würde man heute sagen, gegangen sind.
Yeah.
Und ziemlich viel so Nerd-Humor. Deswegen keimt so eine ganz leichte Hoffnung auf, dass diesmal was daraus werden könnte, weil man halt einen hat, der anscheinend Horror versteht und videospielaffin zu sein scheint. Allerdings hat mir ein gewisser Oliver Berben, Konstantin-Chef, wieder einen Strich durch die Rechnung
gemacht.
Gehört
Konstantin die IP, oder?
Die Rechte bleiben bei der Konstantin, ganz genau. Sony wird das Ding sozusagen rausbringen, aber die Konstantin hat immer noch die Rechte. Und der hat gesagt, wir schlagen ein neues Kapitel auf, eines, das die ikonische DNA von Resident Evil bewahrt und gleichzeitig mit neuen Ideen begeistern wird. Und das klingt schon wieder genau wie bei den letzten Malen. Irgendwie, die wissen nicht, was sie mit der IP anfangen sollen. Und Ja, werden da wieder aus irgendwelchen Versatzstücken irgendwas zusammenschustern. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man erwarten soll. Aber wer weiß, vielleicht wird man ja doch mal überrascht und sagt am Ende, hey, das war doch zumindest mal eine 4+.
Vielleicht erlebst du ja zu Lebzeiten noch eine gute Filmadaption.
Vielleicht, ich meine, vielleicht sollte man mal die ganzen alten Teile, die jetzt schon zigmal so ansatzweise gefilmt wurden, mal weglassen und vielleicht mal einen 7. Teil mal angehen. Das würde zumindest so ein bisschen zu Barbarian passen, so ganz,
auf jeden Fall,
ganz leicht vom Stil. Wer weiß.
Bei den Bakers, oder?
Bei den Bakers. Warum nicht, ne?
Ist das eine geile Überleitung zu Sean Baker? Nee.
Eine sehr, sehr gute Überleitung. Reden wir von einem potenziellen Oscar-Gewinner mit Resident Evil und kommen jetzt zu Anora, dem Oscar-Abräumer dieses Jahres.
Genau, wir haben es ja in der Oscar-Episode gesagt, wir machen das ab jetzt jedes Jahr so, dass wir uns den Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat, dann auch anschauen, egal welcher das dann ist. Ich meinte ja schon, ich bin ganz froh, dass nicht der Brutalist geworden ist. Hätten wir uns hier wieder 4 Stunden und du hättest den Film in 8 Teilen gucken müssen.
Ja.
Anora ist zwar auch lang mit 139 Minuten, aber dann doch in Summe etwas kürzer und geht ein bisschen flotter von der Hand. Der Film, der hatte ja am 21. Mai 2024 bei den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere, also schon ein bisschen was her, und hat damals auch die Goldene Palme gewonnen, ist bei uns letztes Jahr am 31. Oktober 2024 in die Lichtspielhäuser gekommen, hat eine FSK von 16, ein minimales Budget von 6 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 41,3 Millionen US-Dollar. Da kommen bestimmt jetzt noch durch Wiederaufführungen nach den Oscars garantiert ein paar Dollar dazu. Ja, du hast es angesprochen, Regie, Drehbuch, Produktion und Schnitt stammen von Sean Baker. Den kennt man unter anderem aus Red Rocket von 2021 oder The Florida Project von 2017. Die Musik stammt von Matthew Heron Smith und die Kamera von Drew Daniels. Und der hat auch schon die Kamera bei Red Rocket zusammen mit Baker geführt. Unser Cast, der ist relativ klein und geht schnell weg. Wir haben in der Hauptrolle natürlich Anora, die sich selbst gern Annie nennt. Die wird gespielt von Mikey Madison. Dann haben wir den jungen Oligarchensohn Ivan, der sich selber lieber Vanya nennt. Der wird von Mark Edelstein gespielt. Einen von den Handlangern oder beziehungsweise Aufpassern von Ivan. Igor, der wird von Yuri Borisov gespielt. Toros, der wird von Karen Karagulian gespielt. Garnik von Vatche Tufmajan. Ich hoffe, ich spreche sie alle richtig aus.
Jetzt wird es ganz spannend langsam.
Ja, dann gibt es noch die Eltern von Ivan, die man erwähnen könnte. Der Nikolai Sakharov, der wird gespielt von Alexei Serebiakov. Die Mutter Galina Sakharova und die wird gespielt von Daria Zhekamasova. Uiuiui. Ich hoffe, jetzt war alles richtig. Ja, zu den Oscars muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Der Film war halt insgesamt für 6 Oscars nominiert, hat, wie du schon erwähnt hast, 5 gewonnen. Der einzige, der leer ausgegangen ist, ist der arme Igor, der Yuri Borisov. Der war nämlich als bester Nebendarsteller nominiert, hat aber gegen Kieran Culkin verloren. Worum geht's denn in Anora?
Überraschenderweise handelt Anora von Anora oder wie sie sich selber nennt, Annie, einer usbekisch-amerikanischen Stripperin, deren Chef sie regelmäßig mit russischsprachigen Kunden zusammenbringt. Und eines Nachts lernt Annie Vanya kennen, den jungen Sohn eines ultrareichen russischen Oligarchen, der dafür bezahlt, sie für eine Woche zu seiner Freundin zu machen. Und unerwartet verlieben sich die beiden vielleicht ineinander und heiraten ganz spontan. Aber das schöne Märchen ist in Gefahr, als Vanyas Eltern von der Blitzhochzeit erfahren und 3 Schläger von Vanyas Vater unangekündigt auftauchen, um die Ehe zu annullieren. Oder als sich Vanya dann einfach mal aus dem Staub macht, sieht sich Anora gezwungen, gemeinsam mit dem Tumben-Trio auf die Suche nach ihm zu gehen und sich ihren Gefühlen bewusst zu werden. Ein Märchen oder eine Komödie oder ein Drama oder ein Dramedy.
Ja.
Werden wir gleich kurz drüber sprechen. Ich hatte ja bei der Formulierung unseres Cold Opens vorm Intro so ein paar, ja, ich sag mal Zitate. Ich habe im Vorfeld zu unserer Kritik, Rezension einfach mal so ein bisschen das Internet durchstöbert und es scheint ein Film zu sein, der oder wo sich wenige in der Mitte treffen können. Also man hat entweder so die Top-Wertung oder Verrisse. Und viel von diesen Verrissen hat zum Thema die Nacktheit, die man viel in dem Film sieht, also wo Leute sich drüber aufregen. Die ganze Zeit wird da gebumst. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja der reinste Porno. Das ist ja Softsex. Also wo sich Leute wirklich darüber aufregen. Und ich sage mal so, die Nacktheit ist nicht das größte Problem des Films für mich. Sondern eher ein Pluspunkt im Sinne des Storytellings und der Welt, die erzählt wird. Also, aber es geht da sehr auseinander. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir heute übereinkommen oder wie weit sich bei uns die Schere öffnet heute.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, dass tatsächlich diese Schere an Kritik so weit auseinander geht, weil die Erwartungshaltung bei den Postern, bei den Trailern vielleicht in die falsche Richtung läuft bei einigen. Ne? Du hast es ja gesagt, ne? Dieser erzählerische Wechsel vom Märchen hin zur Screwball-Komödie und dann im dritten Akt oder den letzten 10, 15 Minuten dann zum knallharten Drama. Das ist natürlich was man auch erstmal verdauen muss und worauf man sich einlassen muss. Ich denke, das ist mit ein Grund, warum der Film vielleicht auch so polarisiert.
Mir ging es so, dass ich eigentlich bis zu unserem Gespräch mit Uwe, wo wir die Oscars besprochen haben, nahezu gar nichts zu dem Film wusste. Ging dir das auch so oder hattest du jetzt im Vorfeld schon viel mehr Infos?
Ich habe nur am Rande mal was mitbekommen, aber jetzt inhaltlich habe ich mich mit dem Film vorher nicht auseinandergesetzt. Ich wusste nur, dass der klang für mich interessant. Ich hab, da können wir ja direkt mal über Sean Baker sprechen. Ich hatte 2017 The Florida Project gesehen und der hat mir wirklich gut gefallen. Hast du den gesehen?
Nein, ich muss gerade nochmal gucken. Ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt was von ihm gesehen habe. Da Tangerine, glaube ich.
Okay. Oh Gott. Das ist der Film über, ja, auch über so Stripper, über Stripper-Milieu, genau, ja. Der komplett auf einem iPhone gedreht wurde. Ich glaube sogar der erste Film, der komplett mit einem iPhone gedreht wurde.
iPhone 5S.
Yay.
Auf drei iPhone 5Essen.
5Essen, sagt man das so?
Stimmt nicht, nein.
dann kam ja schon danach halt der eben angesprochene The Florida Project und das ist ja auch ein ganz spannendes Thema und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch seine Projekte, dass der in seinen Filmen gern so ein Scheinwerferlicht auf Menschen leuchtet, die von der Gesellschaft abgehängt sind, könnte man sagen. Mhm. Und bei The Florida Project ist es halt, sind das die Motels vor dem Disney World in Orlando, wo die ganzen Angestellten, die extrem schlecht bezahlt werden, arbeiten und den Menschen, die viel Geld fürs Disney World bezahlen, einen tollen Aufenthalt bieten, aber selber am Existenzminimum stehen. Und in diesem Hotel ist Willem Dafoe, der leitet das und der spielt ganz fantastisch hier, ganz zurückgenommen, wie man das gar nicht von ihm kennt. Hat ihm auch eine Oscar-Nominierung eingebracht, soweit ich weiß. Und Red Rocket stand immer auf meiner Watchlist, habe ich leider nicht gesehen, von 2021. Soweit ich weiß, geht es da um einen ehemaligen Pornodarsteller, der auch in echt von einem Schauspieler gespielt wurde, der irgendwie eine Porno-Vergangenheit hat, wenn ich mich richtig entsinne. Und der kommt irgendwie so in sein altes Leben zurück und versucht, ich glaube irgendwie mit $22 in der Tasche, versucht er sein Leben in den Griff zu bekommen. Aber kann ich nichts zu sagen, wie gut der Film ist. Ich habe überwiegend Positives gehört. Uwe hat ja gesagt, er hat ihm jetzt nicht so gefallen und Anora auch nicht so wirklich. Zu dem werden wir jetzt einfach mal kommen. Es ist ja auch ein Thema, was jetzt so, ich sage mal so, kein Crowdpleaser ist, ne? So ist, ja. Sexarbeiterin, die sich in einen Oligarchen verliebt. Wie hat Uwe gesagt, das klingt so bewusst cool und edgy und Aber klingt auf dem Papier trotzdem nach einer spannenden Geschichte. Die Frage ist ja, was will der Film denn so erzählen? Was glaubst du, was möchte der erzählen oder was möchte der Film uns näher bringen?
Das ist eine richtig gute Frage, weil
ich sie nicht beantworten kann.
Um diese Frage zu beantworten, man oder ich ein bisschen mehr gerne über die Hauptfigur gewusst hätte. Weil du hast ja ne, so diese Thematik, eine Sexarbeiterin trifft auf einen reichen Mann, das gab es ja schon mal. Da ging es dann damals so ein bisschen Richtung Love Story, Komödie mit Pretty Woman. Das Thema kann ja in zig Richtungen gehen. Und also zum einen dieser Wechsel der Genres, kann man ja fast sagen, der hat mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, muss ich sagen. Und wie gesagt, gleichzeitig das wenige Wissen, was man über die Hauptfigur hat, hat es mir auch nicht leichter gemacht, irgendwie eine Bindung zu dieser Figur herzustellen und irgendwie eine Erkenntnis zu bekommen, warum diese Geschichte erzählt wird. Ich könnte die Frage nicht hundertprozentig beantworten, die du gestellt hast. Also es gibt natürlich Ansätze, also wir haben einmal dieses Märchen, also man könnte natürlich sagen, irgendwie der Märchentraum erfüllt sich nicht für die Menschen, die ganz unten sind. Es geht um Selbstschutz. Ich tue mich schwer. Also ich habe mich schwer getan mit dem Ding, muss ich sagen. Hast du einen Ansatz?
Ich habe einen Ansatz, ja. Also der ist ja eigentlich relativ offensichtlich, dass es da auch wieder um klassische Kapitalismuskritik geht.
Ja, ja. Ne?
Also dass eigentlich alles in unserer Welt einen Wert und einen Preis hat und eine Gegenleistung erfordert, vor allen Dingen in Annies Welt. Sie kennt es ja nicht anders. Alles ist irgendwie eine Form der Dienstleistung, die sie anbietet. Hm. Und sie kennt es offensichtlich gar nicht oder weiß gar nicht einzuordnen, wann ihr jemand ernsthafte Gefühle entgegenbringt und wann halt einfach nur ihr Körper begehrt ist. Aber deswegen versteckt sie sich ja auch hinter ihrem Kürzel Annie und Anora ist ihr eigentliches Ich. Und wenn sie Annie genannt wird und genannt werden will, dann ist sie quasi ja im Arbeitsmodus, im Stripper-Modus.
In der Rolle.
In der Rolle,
quasi
genau.
Quasi ein alter Ego. Aber ganz kurz, witzigerweise das, was du jetzt gesagt hast, ne, dieser Blick irgendwie auf die Dienstleistung, Körper als Dienstleistung, die Käuflichkeit von Menschen, Reichtum, das war irgendwie mir so bewusst, dass ich das gar nicht jetzt als einen, als den tieferen Sinn des Films gesehen hätte. Also war das so, das wird ja so serviert, ne? Und deswegen irgendwie hätte ich gedacht, da ist noch eine Ebene, also da wäre noch was, da müsste noch was sein. Weil das war mir fast zu einfach schon.
Zu offensichtlich?
Ja, also deswegen habe ich es jetzt auch gar nicht genannt, weil das war eigentlich so die offensichtliche Ebene. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, macht der Film noch mehr daraus? Macht er noch einen Bogen irgendwie, wo es irgendwie woanders hingeht?
Ja, das macht er ja am Ende, diesen Turn, würde ich schon sagen. Und der wird ja im Mittelteil, wenn Igor den Film betritt, kommt ja, finde ich, schon eine neue Ebene nochmal hinzu, weil du hast natürlich den Vergleich zwischen Ivan, dem reichen Engel, der halt gefühlt irgendwie 15 Jahre alt ist und sich genauso verhält und denkt, für ihn ist alles ein Spiel und er kann jeden bezahlen. Weil er so viel Macht durch seine Eltern hat. Und auf der anderen Seite hast du halt den Aufpasser oder wie hast du sie genannt?
Also Schläger.
Schläger? Würdest du die Schläger nennen?
Das fand ich tatsächlich ganz nett, dass die werden ja als so eine Art Schläger, also Goons, klassische, so Schränke eingeführt. Aber sind es ja nicht. Also wird die Erwartungshaltung wird ja komplett gebrochen.
Ja.
Was ich ganz charmant fand, dass es eben nicht so genau ist und die alle halt so ein bisschen ängstlich, naiv, nervös sind, weil sie alle Angst haben, ihren Status und ihren Job zu verlieren.
Genau, die repräsentieren ja trotzdem vor allen Dingen in Form von Igor, weil wir ein bisschen was über seinen sozialen Background lernen, so die Arbeiterklasse. Und das ist dann für mich die weitere Ebene, die dazukommt. Ja, Erkenntnis kann man das zum Schluss ja nicht wirklich sagen. Das bleibt ja komplett nebulös, was Anora jetzt mit den Gefühlen von Igor anfängt. Aber dass sie vielleicht merkt, dass sie dieses Märchen, diesen Traum, dass es wirklich nur ein Traum ist und dass sie unter Gleichgesinnten sich wohler fühlt und sich besser aufgehoben fühlen sollte. Und dass Igor ihr so ein bisschen den Weg zeigt dahin. Mhm. Das, und ich war jetzt nicht unbedingt vom Kopf gestoßen, weil ich hatte gelesen, dass der Film halt so ein bisschen in Klamauk abdriftet. So im Mittelteil, man muss ja wirklich ganz klar sagen, das erste Drittel ist so, ja, so Märchen, ne? Alles in Zeitraffer erzählt, vor allen Dingen in Vegas, was die da alles machen und so weiter. Und dann der Mittelteil halt diese Screwball-Komödie und die Jagd nach Ivan mit dem Toros, dem Igor und dem Garnik. Und die Komponente der Eltern, die jetzt im extra anreisen aus Russland und die Ehe möglichst schnell zu annullieren. Und halt im letzten Drittel dann die Entfaltung der eigentlichen Liebesgeschichte, könnte man sagen. Weiß ich nicht. Ja. Ich kann da jedwede Kritik von verstehen, aber ich fand die Figuren, auch wenn sie total wenig Background bekommen, das habe ich mir auch absolut gewünscht. Also vor allem für unsere Hauptfigur, ne? Also wer ist denn Anora? Was sind ihre Wünsche? Wir erfahren ja gar nichts über sie. Ne? Ja. Das ist natürlich bewusst so von Sean Baker gemacht. Aber das, ich glaube auch, wenn man jetzt mal, kann jetzt nur Florida Project als Vergleich hinzuziehen. Ich glaube, ihm ist immer eine extreme Form des Realismus oder der Authentizität extrem wichtig, dass man eben nicht so klassische, ich sag jetzt mal, Hollywood-Figuren hat, sondern dass die möglichst nah am Leben sind und möglichst lebensecht rüberkommen. Wobei die natürlich hier, die Goons, sehr überzeichnet sind, ne? Und der Ivan so ein bisschen. Das ist schon, man könnte sagen, das geht schon eher Richtung Mainstream, was Sean Baker da gemacht hat. Aber ich könnte mir es höchstens nur so erklären, dass er das bewusst, dass er Anora bewusst so als Figur angelegt hat, dass sie vielleicht auch so eine Art Platzhalter für das,
das Publikum ist?
Nee, nicht fürs Publikum, sondern für die allgemeine, für alle Sexarbeiterinnen vielleicht. Ich weiß es nicht. Dass er jetzt, weil es wäre spannend gewesen, vor allem, weil die Endszene ja, finde ich, so toll ist und nochmal eine ganz neue Ebene aufmacht. Aber man muss ja schon ein bisschen rätseln, warum bricht oder warum zerbröckelt dann die Fassade von Anora dann letztlich. Man versteht es, wenn man drüber nachdenkt, aber der Film gibt einem wenig Anhaltspunkte dafür. Oder Punkte, wo man sagt, okay, ja, das habe ich vielleicht kommen sehen.
Ja, also ich finde, Anora ist ja im Film fast schon der, wie man so schön sagt, der Straight Man eigentlich. Weil alle Charaktere drumherum oder ein Großteil der Charaktere ja so, wie ich finde, teilweise auch zu sehr überzeichnet sind, überspitzt sind. Also ich habe mich mit Vanya super schwer getan als Figur, weil ich den, also man hat ja das Gefühl, der hat sogar einen Dachschaden. Ja. Also der wirkt ja nicht nur irgendwie also total verzogen, sondern der wirkt als Figur total entrückt. Und ich habe mich auch sehr schwer damit getan, mit dieser Faszination für ihn. Also klar, am Anfang geht es geht natürlich um Geld, ne, und geht darum, um ein Geschäft, eine Transaktion am Anfang. Und dann entsteht ja so eine Art Zuneigung, es wird ja nie so hundertprozentig klar, was empfindet sie wirklich für ihn, wo steckt da der finanzielle Anreiz dahinter, aber ich fand diese Figur so anstrengend und unangenehm und ohne jeglichen Reiz, ne? Also dass man gesagt hätte, die fasziniert mich, ich verstehe, dass man dieser Figur, dass Anora, abgesehen von Geld, da auch irgendwie ein Interesse hat. Ja, den fand ich super anstrengend. Ich fand die drei Schränke. Ich fand nett, dass die unterschiedlich waren. Mir war allerdings dieser Mittelteil viel, viel zu slapstickig. Zu lang, zu albern und ein bisschen zu wirr. Also der zog sich dann auch so lange, fand ich da, wo die da im Wohnzimmer miteinander ringen. Und es passiert nochmal und nochmal und es wird geschrien und geflucht. Aber da hat der Film mich ziemlich verloren in der Mitte. Da dachte ich so, oh, jetzt muss aber irgendwas passieren, damit da wieder Fahrt reinkommt und ich Interesse gewinne. Weil ich finde, ich fand es weder besonders lustig, noch besonders spannend, noch besonders emotional. Obwohl das ja eine total krasse Szene ist, die da passiert. Also welche Gewalt auf sie eigentlich ausgeübt wird in dem Moment, fand ich schwierig. Also ich fand, was ich nett fand, war, wie der Ivan sie festhält. Also das war schön inszeniert, ne? Wie vorsichtig, wie der Igor, genau, sie umklammert. Mit welcher Sorgfalt, so sorgfältig oder so harmlos, wie man das nur machen kann, wenn man jemanden fixieren möchte.
Aber ich hatte trotzdem auch das Gefühl, dass er da schon irgendwie so ein bisschen horny war.
Ja, man blickt ja nicht so ganz durch und durch. Der stärkste Part des Films ist das Ende. Ich würde sagen, so die letzten 15 Minuten. Und ich meine, die Eltern von Vanya, halt auch wieder so, fand ich auch wieder sehr klischeehaft böse, so, also, ja, böse, also klischeehaft dargestellt. Aber die letzte Szene hat den Film nochmal so für mich halbwegs ins Fahrwasser gerettet, also oder insgesamt gerettet, weil die fand ich auch sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Oscar-Szene war von ihr, sozusagen.
Hab ich mir auch aufgeschrieben, ja. Ich denke schon.
Ja, ne, davon ist auszugehen, weil das endlich so ein Moment war. Ich meine, klar, sie hat die ganze Zeit ein Schutzschild aufgebaut. Sie hat dieses alter Ego, lässt niemanden rein und das ist alles schön und gut. Und ich finde diese letzte Szene, es war einfach toll, dieser Wechsel, weil es wieder zum Sex kommt, wieder so eine Transaktion und dann dieser Versuch eines Kusses, der sie dann halt so zusammenbrechen lässt. Also sozusagen ein richtiges Gefühl, jemand, der wirklich, zumindest scheint es so, irgendwie ein aufrichtiges Interesse hat. Und das lässt dann ihre Fassade zusammenbrechen. Das fand ich spannend. Aber es hätte für mich noch viel mehr Wumms gehabt, wenn ich im Vorfeld mehr Emotion oder mehr für diese Figur empfunden hätte. Und für mich ist sie leider einfach, die Distanz ist einfach sehr, sehr groß. So. Das war schwierig, da irgendwas zu empfinden, ehrlich gesagt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mir ging das auch so. Also ich fand auch, dass das Pacing, das hat Problemchen, ne? Vor allen Dingen in der Mitte. Mein Vorschlag wäre wirklich einfach auch gewesen, den Mittelteil einfach viel kürzer zu machen, weil 140 ja. Minuten, der Film ist definitiv zu lang. Da hätten es 120 Minuten locker getan und der Punkt wäre ja Genauso gemacht. Auch wenn ich das jetzt nicht unlustig fand, aber es war halt, ne, es war too much. Vor allem diese Szene da im Wohnzimmer, die du angesprochen hast. Oder man lässt den Film 140 Minuten und gibt uns am Anfang 20 Minuten mehr und bekommt mehr Background zu Anora. Ne? Wie ist sie drauf? Was sind ihre Wünsche? Wie ist sie sozialisiert? Ne? Warum arbeitet sie denn überhaupt als Callgirl und Stripperin? Das wäre ja auch mal irgendwie spannend zu erfahren. Oder
ja.
Oder vor allem ihre Kolleginnen und so, vor allem ihre reine Konkurrentin da im Stripclub. Vor der Flex sie ja dann, dass sie jetzt jemanden gefunden hat und das kommt ja auch so aus dem Nichts, Ne? Hätte sich das vorher so ein bisschen angedeutet, so nach dem Motto, oh, ich habe große Träume oder so. Nicht so platt, keine Frage, irgendwie subtil, das hätte Sean Baker bestimmt hinbekommen. Hätte auf jeden Fall geholfen, dass man eine emotionalere Verbindung zu Anora bekommt. Weil, ja. Weil das total schade ja ist, weil sie als Figur, würdest du sagen, sie ist eine sympathische Figur? Weiß ich nicht. Ne?
Ich finde, sie wird sympathisch.
Also, sie wird sympathisch, ja, sie fängt ja. relativ unsympathisch an. Mhm. Ja.
Sie ist so, es ist halt, weil natürlich, sie ist halt in so einer Fake-Welt am Anfang, ne? Sie spielt den Kunden, das gehört zum Geschäft dazu. Sie ist ja gut in ihrem Geschäft, ne? Ganz offensichtlich. Sie spielt den Kunden was vor, sie lächelt, sie sieht gut aus. Und am Anfang, es ist halt, auch diese Sequenz dann, wo sie mit Vanya dann so um die Häuser zieht und dann wird gekokst und dann gibt's Party und so und man kennt das alles und das, man nimmt's hin und es erzählt auch nicht viel, außer halt irgendwie verzogene, reiche, junge Leute, die irgendwie Dinge tun. Aber ich finde, was schön ist am Ende, ist, dass sie so ein, auch optisch, so ein Reifegrad macht. Also sie ist am Ende, auch wenn sie dann auf die Eltern trifft, wirkt sie irgendwie wie die reifste Person im Raum. So vom gesamten Verhalten. Mhm. Auch wie sie auf die Mutter zugeht und versucht, die Situation dann irgendwie zu retten oder irgendwie wieder in gerade Bahnen zu lenken. Und einfach auch ihr Look. Ne? Sie sieht am Ende, ja, ist sie ja dann so, sie ist ja total fertig dann. Und aber sie wirkt irgendwie erwachsener am Ende. Und das fand ich irgendwie schön. Also dass irgendwie
erwachsener,
so
erwachsener, aber sie ist ja trotzdem ja durch den Film weg maximal naiv, wie man glauben kann, dass dieser pubertierende Bengel da einen ansatzweise guten Ehemann darstellen könnte, nur weil der halt reiche Eltern hat. Was ich auch ganz spannend bei Ivan fand, dass er seine Homies, wie wir dann später rausfinden, ja alle auch der Arbeiterklasse angehören.
Fand ich überraschend, ja, das habe ich überhaupt, da ich so, hey, krass, ach so, die sind da auch, arbeiten in so einem Candy-Store oder so.
Und der wird ja dann offensichtlich auch zu größten Teilen nur ausgenutzt wegen seines Geldes, ne? Aber ich fand, was ich so in der Form noch nicht gesehen habe, was mich echt zum Schmunzeln gebracht hat, war einfach seine Darstellung, dass er, der hat ja eigentlich gar keinen richtigen Bezug zu Sexualitäten. Für ihn ist das ja genau so ein Spielzeug wie seine Konsolen und dass Annie für ihn ja wie so eine klassische Trophy-Wife ist, wie man das nennt, ne? Und er sie betrachtet, wenn er halt da zockt und sie schmust sich da an ihn ran, er betrachtet sie wahrscheinlich ähnlich wie eine Trophy, die man bei der PlayStation die man bei der PlayStation 5 dann da gewinnen kann, den Platin Award oder was weiß ich. Ich fand diesen Aspekt, den fand ich irgendwie ganz spaßig, aber auch gleichzeitig so ein bisschen traurig, weil sie das ja überhaupt nicht in Frage gestellt hat, ne? Also wie schlimm, also man möchte ja nicht die Trophäe und das Spielzeug von irgendjemandem da sein, aber trotzdem ist sie ja so aufrichtig und sagt, du hast mich für eine Stunde gebucht, wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Sie hätte auch einfach sagen können, oh, ich chill jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde und guck dir beim Daddeln zu und dann hau ich ab. Ja, irgendwas. Und warum sie sich halt dann in diesen Typ Mensch verliebt, das hätte man ja irgendwie vorher herausarbeiten können. Oder gibt es da einen Grund für oder so?
Ja, aber das hatte ich ja im Intro auch so ein bisschen angedeutet. Also vielleicht verliebt, es ist ja auch, also verliebt sie sich in ihn, verliebt sie sich in einen Traum sozusagen, ne? Also in den Traumprinzen und übersieht das bewusst, unbewusst, weil sie halt sagt, okay, das ist jetzt die Chance. Es gibt, ich finde, eine Stelle war irgendwie nett, da wo die auch wieder zugange sind und sie dann irgendwie sagt, hier, mach mal langsamer, ne? Dann wird das, macht's mehr Spaß. Und auch das könnte ja eigentlich ihr egal sein, ne? Es ist Teil des Geschäfts und gut, aber das zeigt zumindest so ein bisschen so eine leichte Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Also, dass sie sagt, ne, das ist eben, ich will nicht, dass das nur eine Transaktion ist, sondern auch ein bisschen irgendwie für beide was dabei ist, ne? Deswegen, ich fand überhaupt so diesen, das war das, was ich am Anfang meinte, der Einsatz von den ganzen Sexszenen, ne, den fand ich ziemlich gut. Einmal, weil ich es immer furchtbar finde, wenn Filme in so einem Milieu spielen, aber dann irgendwie die Brust immer bedeckt ist von irgendwas im Vordergrund oder einer Bettdecke, sondern dass man wirklich gesagt hat, okay, man zeigt so fast alles. Das fand ich, hat geholfen.
Wie bei Austin Powers, meinst du?
Ja, da wird es halt noch ein bisschen geschmackvoller und besser gemacht. Aber ja, dieses, also es hat ihm einfach so eine Authentizität gegeben, die gut tut, dem Film. Ich finde das halt, also es musste da unbedingt rein. Einfach um, weil es halt dadurch auch so eine Normalität bekommt für sie und irgendwann auch für den Zuschauer. Und ich fand es interessant, dass sie, soweit ich mich erinnere, ihn auch nicht küsst. So richtig dabei. Also das ist so ein, trotzdem immer so eine Distanz da. Was den Kuss ganz am Ende dann halt natürlich irgendwie noch interessanter macht.
Aber wenn sie heiraten, dann knutschen sie ja schon.
Ja, genau. Bei der Hochzeit dann.
Wie hat dir denn Mikey Madison gefallen? Lass uns mal kurz über sie sprechen. Wie sie das gespielt hat.
Ich finde es fast, ich dachte nach, kurz nach dem Gucken, schade eigentlich so, dass diese schauspielerische Leistung, die ich ziemlich gut finde, in diesem Film, ne, verschwendet ist jetzt sehr hart, aber ich finde sie super, sie macht da das Beste draus. Ich hätte ihr gern ein bisschen besseres Drehbuch für dieses Schauspiel gegönnt, auch wenn es den Oscar gewonnen hat, aber ja, aber Schauspiel von ihr, ich fand sie sehr, sehr natürlich, vor allem halt im Gegensatz zu den ganzen Figuren, die drumherum platziert sind bei ihr.
Hattest du die schon mal irgendwo gesehen vorher?
Nur in Once Upon a Time in Hollywood.
Ey, über diese Szene, ne, auf dieser Ranch haben wir schon so oft gesprochen irgendwie. Es ist einfach so krass, welche...
Weil alle Schauspieler der letzten Jahre da in dieser Ranch
sind
rumlaufen.
Gehören zu der Manson Family irgendwie an. Das ist so krass einfach. Da hat Tarantino echt ein krankes Händchen für aufstrebende Stars gehabt in dieser Szene. Das ist.
Ja, der Jean Beck hat sich auch bedankt bei ihm, ne? Hat gesagt, vielen Dank für die Entdeckung auf der Bühne bei den Oscars.
Dann hat sie ja noch in Scream 5 mitgespielt, den du vermutlich nicht gesehen hast.
Habe ich nicht gesehen, nein. Aber du hast schon gespoilert letztes Mal in der Oscar-Revue.
Deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Nee. Ja, ich finde die. Das mit dem Drehbuch, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, sie hat das wahnsinnig toll gespielt und ich finde, das ist auch, sie hat ein spannendes Gesicht, also nicht so ein 0815 Gesicht. Bin dies ja auch erst 25, bin echt gespannt, was wir in Zukunft noch von ihr sehen werden. Ist auf jeden Fall auch eine der jüngsten Oscar-Gewinnerinnen. Aber auch wenn wir jetzt die anderen drei Hauptdarstellerinnen nicht gesehen haben, hätte ich Demi Moore trotzdem den Oscar gegeben.
Locker. Ich hätte, also ich meine, die Oscars, das ist ja eh immer so eine Sache, ne? Da ist ja, ist es ja sehr Geschmackssache. Es gab in den letzten Jahrzehnten auch öfter mal Filme, wo man gesagt hätte, da hätte ich aber nicht den Goldjungen gezückt. Ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Also ich kann den Oscar für sie, ja, kann man machen. Wie gesagt, ich habe auch nur Demi Moore gesehen. Ich hätte ihn aber auch, glaube ich, eher Demi Moore gegeben, weil einfach die Rolle viel, viel spannender, viel imposanter, anspruchsvoller, auch natürlich auch größer. Man kann die nicht genau gegenüberstellen, natürlich. Mhm. Aber ansonsten bester Film, beste Regie, beste, also gerade das Drehbuch, ne, man bedenkt, was es so für Drehbuch-Oscar gab, oder auch, haben wir am Anfang auch kurz im Intro, was es für Filme gab, die so einen Oscar gewonnen haben. Und das sind oftmals, nicht immer, aber oftmals wirklich Filme gewesen, wo man danach dachte, den will ich noch mal sehen. Oder es ist so groß. Oder es ist, der hat die eine Sache, die so besonders toll ist und groß ist. Und ich sehe mich nicht, dass ich Anora noch mal in der nächsten Zeit angucken werde. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war jetzt nicht, also der Film hat jetzt nicht so das Besondere für mich oder diesen cleveren Moment, diesen spannenden Aufbau oder ein Drehbuch, das irgendwas ganz anders macht. Also das Drehbuch überrascht mich wirklich, muss ich sagen.
Ob ich den jetzt in naher Zukunft nochmal gucken werde, wahrscheinlich nicht. Ich finde auch, dass der Film eindeutig zu viele Oscars gewonnen hat. Das ist schon krass. Also 4 Oscars für eine Person. Weiß ich nicht, ob es das schon mal gab für Sean Baker. Und ja, ich finde der Schnitt war gut. Den muss man wirklich sagen. Da waren einige gute Schnitte drin, auch Comedy-Schnitte natürlich, ne, so Hardcuts und so, aber die funktionieren, wenn sie gut gesetzt werden, halt eigentlich immer. Bester Film, da können wir einfach, da fehlt uns aber auch da fehlen uns die Vergleiche, das finde ich, kann man sich nicht zu 100% anmaßen, dann da ein Urteil drüber zu fällen. Ich war überrascht, ich wusste nicht, dass Juri Borisow auch als bester Nebendarsteller nominiert war.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Aber da habe ich mich gefreut, weil ich finde, seine Performance hat mir richtig gut gefallen. Für mich war er fast so ein bisschen das Highlight des Films. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, der total natürlich gespielt. Mhm. Der wirkte für mich nicht wie ein Schauspieler. Der wirkte wie jemand, den Sean Baker auf der Straße aufgelesen hat und gesagt hat, ey, du hast ein spannendes Gesicht, sprich doch mal für die Rolle vor. Ich habe da so einen Handlanger von einem Oligarchen. Was hältst du davon?
Den hat er weggecastet vom Hafen beim Einladen von irgendwelchen Kisten. Hatte ich auch, ja? Ja, ja, dieses Gefühl hatte ich auch. Also ich fand ihn auch im Zusammenspiel mit ihr, weil sie ist ja immer am Fluchen und am Plappern und Schnattern und er ist halt so dieser Gegenpol. Und er macht ja so diese kleinen Blicke, der hat ja tolle Augen. Rapey Eyes, wie sie sagt, ne?
Rapey Eyes, ja.
Ja, ne? Fand ich auch. Also ich finde auch, er bringt auch in diese Slapstick-Szenen, ne? So zumindest so eine, mal zwischendurch so eine Ruhe rein. Ich finde, die anderen beiden haben das auch jetzt nicht irgendwie beschissen gespielt, aber.
Nee, die fand ich aber auch gut. Die fand ich auch gut, ehrlich.
Ja,
die haben einen sehr großen Spaß gemacht. Dieser plumpe Garnick, wie der sich dann da vollgöbelt im Auto, das fand ich schon gut.
Es war so ein bisschen hier Bube, Dame, König, Gras oder Snatch, dachte ich zwischendurch. Ja, sowas hat mich das erinnert, ne?
Ja, ja.
Die Trottel, die irgendwie einen Coup umsetzen wollen. Nee, aber der Ivan fand ich auch, ich fand das war halt interessant, dieses mit dem, dass er bei seiner Igor. Großmutter lebt, Igor, dass er bei seiner Großmutter lebt und wie er am Ende auch so die Koffer hochträgt und ja, also man wusste über den eigentlich mehr, der hatte mehr Backstory als Anora.
Ja.
So, und das ist ja klar und das macht ihn natürlich ungleich spannender direkt als Figur.
Das wird so ein bisschen zum Problem des Films, weil der Film heißt ja nicht Igor, sondern der heißt Anora.
Ich meine, klar, das kann, wie du eben schon meintest, natürlich eine bewusste Entscheidung gewesen sein, Anora extra, ja, mystisch ist das falsche Wort, aber extra so ein bisschen ohne Hintergrund zu halten, damit man sich halt irgendwie Sachen einfach reininterpretieren kann. Aber ja, ich habe da ein Problem mit. Also wenn schon für mich die Handlung nicht funktioniert, dann will ich wenigstens irgendwie so eine emotionale Bindung und irgendwas mit der Hauptfigur machen können. Und so gut es gespielt war, aber das war für mich zu wenig einfach, um mich zu begeistern. Die letzte Szene, wo beide dann wirklich toll spielen und so kleine Gesten machen. Und
wie hast du die interpretiert?
Ich hätte die so interpretiert, dass, also wie gesagt, einmal der Kuss, also dieses, der Versuch, wirklich eine Nähe darzustellen, eine Bindung, eine ehrliche Nähe, einfach so diese harte Schale halt bricht von ihr. Und sie versucht, es ist ja auch schon vorher in diesem Dialog, den die haben, ne, wo er dann auch irgendwie, wo sie sagt, ja, du hältst mich doch vergewaltigt, wenn du die Gelegenheit gehabt hättest. Und er sagt, hey, warum denn? Nee, hätte ich nicht. Und dann sagt sie irgendwie zu ihm so mehr oder weniger, hier, ja, weil du eine Schwuchtel bist, so. Ich weiß nicht, was genau im Englischen da der Wortlaut war.
Ja, ja.
Und da versucht sie ja alles, so diese Nähe nicht zu
Das ist ein Abwehrmechanismus auch.
Genau, sie fährt ja direkt eine Wand hoch und diese Wand, die kann er irgendwie durchbrechen. Bewusst oder unbewusst durch diesen Kuss und dieses Versuch einer Umarmung und es ist halt total, ja, sie versucht es halt wieder durch so eine sexuelle Transaktion Danke zu sagen, ne? Es kommt ja direkt wieder zum Sex. Aber ab dem Moment, wo wirklich so etwas Ehrliches passiert, so eine Nähe, öffnet sie sich.
Könnte man da Happy End zu sagen?
Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ist es das, worauf der Film hinausläuft, ne? Und worauf man wartet letztendlich. Endlich mal eine Gefühlsregung von ihr.
Ja.
Eine ehrliche, ne? Und klar, wie im Märchen, ne? Das Interessante ist ja hier, wenn sie nicht gestorben sind, ne? Also man will eigentlich ja gar nicht wissen, was passiert, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, das Wichtige ist dieser Moment, dass sie es zugelassen hat. Und auch zugelassen hat durch jemanden, das hat sie ja am Anfang auch sehr schön schon gesagt, so der so auf ihrer Ebene eigentlich ist, letztendlich.
Gesellschaftlich
und
meinst du?
Gesellschaftlich, genau. Und eben nicht durch den furchtbaren Oligarchen-Trottelsohn. Also eben nicht so. Man könnte ja sogar sagen, so, sie findet die Liebe oder sie findet die Erfüllung nicht im Reichtum, sondern in der ehrlichen Liebe.
Genau.
So. Ja, klar. kann man machen. Märchen halt, ne?
Ja, dann ist es vielleicht am Ende doch kein Drama, sondern ein Märchen, ja.
Tja, was ist es? Weiß man nicht genau. Man liest überall, wenn man nach dem Genre guckt, immer unterschiedliche Dinge.
Ja, wie hat der Look des Films gefallen, die visuelle Sprache?
Ja, wir sprachen ja kurz im Vorfeld drüber. In dem Film kam wieder mein Erzfeind, die anamorphotische Linse, hier und da zum Einsatz. Bin ich ja nicht so ein Freund von. Aber ich fand den Look gerade am Anfang ganz spannend, weil der hat mich so an so, was ist das, so 70er Jahre, so ein bisschen 70er Jahre Schmuddelfilm erinnert.
Er wurde auf jeden Fall auf 35mm Film gedreht. Ja,
und der wirkte so. Also so in den Anfangsszenen, ab der Mitte nicht mehr, aber ne, dieser ganze Striptease-Schuppen, das wirkte so ein bisschen, ne, Grindhouse jetzt nicht, dafür sah es zu gut aus, ne, aber es hatte so ein bisschen was, wahrscheinlich bewusst von dieser, so einer 70er-Jahre-Optik. So was so, ja. Ne, so Filme ausmache, ich nehme an, das war ein bewusstes Stilmittel. Ich hatte das später dann nicht mehr so empfunden, so ab dem Mittelteil. Kann aber auch dem Setting halt geschuldet sein, ne? Weil du halt viel mit so Neonlicht und Kontrasten hell-dunkel da gespielt wurde.
Ja, ich fand manche Einstellungen mit dem Ultra-Weitwinkel und so, vor allen Dingen in der Wohnzimmer-Szene, die haben mich irgendwie so stilistisch so ein bisschen rausgerissen.
Das Wohnzimmer wirkte auch so ein bisschen platt, so insgesamt. Also ich fand auch die Party- Szene so ein bisschen komisch, wo die bei ihm die wirkte auch so ein bisschen nach Available Light.
Also ja gut, aber da merkt man dann vielleicht dieses 6-Millionen-Budget, ne?
Es kann sein, ja, aber die hatte irgendwie, die wirkte nicht so, man sollte ja meinen, wenn sie dann in diese Welt, ne, kommt, auf diese Party, dass dann irgendwie so der Look auch so das unterstreicht, aber es wirkte eher so ein bisschen abschreckend alles. So, und das Wohnzimmer fand ich auch ein bisschen flach. Ja, also der stärkste Look war am Anfang, so auch im ersten Drittel, würde ich sagen. Ja. Schnitt fand ich am Anfang, wo es so sehr schnell geschnitten ist, ne, so diese Montagesequenzen, da fand ich den sehr cool. Später ist er mir nicht mehr weder positiv noch negativ aufgefallen, muss ich sagen.
Relativ konventionell dann.
Können wir, ja, genau. Ich fand es schön, dass hin und wieder mal eine Einstellung auch länger stehen durfte. Da freuen wir uns ja beide oft drüber. Ansonsten Musik, ich habe eben noch mal geguckt, irgendwie ist dir die Musik irgendwie besonders im Kopf geblieben?
Ne, null.
Ja, ne? Ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ob da ein Score drunter war oder sozusagen so Soundtrack.
Ja, aber ja, wir haben ja beide jetzt nicht so richtig herausfinden können, was der Film so zu 100% sagen will. Ne? Ist er Kapitalismuskritik? Ist er eine Liebesgeschichte? Ist er ein Märchen? Will er uns nochmal so diese Kluft zwischen Arm und Reich zeigen, zwischen Oligarchen und der Arbeiterklasse? Da haben wir in jüngster Vergangenheit auf jeden Fall bessere Beispiele gehabt, wie ich finde, zum Beispiel Triangle of Sadness, den fandst du ja zwar trotzdem nicht so gut, ich fand, der hat das irgendwie nochmal satirischer auf die Spitze gebracht, oder The Menu auch setzt sich mit diesen Themen so ein bisschen auseinander, und natürlich aktuell White Lotus, hast du ja leider immer noch nicht gesehen, die Serie, denke ich dir immer noch wärmstens ans Herz, läuft gerade die dritte Staffel, das macht das ein bisschen spaßiger ja, als dieser Film. Aber das macht ihn nicht zu einem schlechten Film, meiner Meinung nach. Also mir hat der trotzdem, der hat mich unterhalten. Natürlich war da eine gewisse Voreingenommenheit. Ne? Das ist natürlich, ich glaube, hättest du den Film in irgendeiner Sneak oder in irgendeinem Arthouse-Kino geguckt, das ist ja sehr klein, klassischer Mainstream-Film, bevor den noch keiner kannte, deutlich würdest du ihn deutlich besser bewerten. Und jetzt hat er diesen Malus von 5 Oscars, da glaube ich schon. Das glaube ich schon. Und man geht dann mit, also vor allem wir beide sind ja dann mit der Erwartungshaltung, wir gucken uns jetzt den besten Film 2025 an, wir gucken uns die beste Regie an, die beste Hauptdarstellerin. Jetzt liefern wir ab Film. So.
Naja, das weiß ich nicht, weil man gerade was so Oscars, also finde ich der letzten Jahre, was das anging. Ne? Da waren viele bei, wo man wusste, also wo man im Nachhinein gedacht hat, so, oh, ein Oscar. Also ich finde, die haben so an, also für mich irgendwie an Wert und an auch an Glaubwürdigkeit teilweise verloren.
Das stimmt, das stelle ich nicht in Abrede, aber.
Also klar, natürlich ist es immer so, also man denkt natürlich, es wird jetzt nicht völlig mies sein. Ich musste übrigens, bevor ich es vergesse, ich musste auch ein bisschen an, jetzt so im Sinne von Arm und Reich und eine Welt des Reichtums betreten, ich musste ein bisschen an Saltburn denken.
Stimmt, ja, Saltburn könnte man auch mit reinnehmen, ja.
Viel besser gemacht hat, meiner Meinung nach. War ich auch nicht der riesigste Fan von.
Ja, ist nicht so dein Genre, glaube ich.
Aber, ja, aber der war interessanter, weil er nachvollziehbarer war. Bei dem, was passiert, bei dem, was die Figur macht. Der hatte eine spannendere Hauptfigur, der hatte irgendwie eine
natürlich Twist.
Einen Twist und eine nachvollziehbarere Sehnsucht nach dieser Welt, in die sich die Hauptfigur da rein bewegt hat.
Weil wir eben halt auch Background zu ihm bekommen, der Schule.
Ja, und einfach, und halt auch diese Welt, die man da betreten hat, war so eine Welt, wo man dachte, so, ja, das ist, das lag auch am Soundtrack da so ein bisschen, der mir zum Beispiel da im Kopf geblieben ist.
Ja.
Aber da dachte man so, ja, das ist irgendwie, ich verstehe, dass der das geil findet, dass der da reingehören will, dass der dazugehören will. Und bei Nora ist es halt so, ja, Geld. So, ne? Was ja auch nicht unbedingt so ein sympathischste Zug ist. In dem Zusammenhang fand ich aber ganz nett, und habe ich aber auch Gegenteiliges gelesen von vermeintlichen Sexworkern, die das kritisiert haben, dass diese Welt, in der sie da lebt und arbeitet, nicht so ganz verkommen dargestellt wird. Das hast du ja auch gerne mal, ne? Wenn es irgendwie um Prostitution, um Sexworker, um Strippen, um solche Geschichten geht, dass das dann so total eine total verruchte, hochkriminelle Welt ist. Das hat der Film jetzt nicht gemacht. Wurde, wie gesagt, habe ich gelesen, auch kritisiert zum Teil, dass es halt ein bisschen zu freundlich da ist. Aber das fand ich halt mal nett, dass da zumindest mit Konventionen gebrochen wurde, wie auch mit den drei Stooges da, die dann da kommen, dass es eben, und dass es keine Leiche und keine Gewalt und sowas gibt, sondern dass es da so ein bisschen anderen Weg einschlägt. Das fand ich dann ganz gut. Das hätte man ja auch irgendwie deutlich anders machen können. Aber insgesamt blieb es für mich blieb es dann doch flach, und die letzte Szene hat den Film dann doch noch mal, das sage ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dann noch mal so ein bisschen auf ein kleineres Podest gehoben für mich. Ohne die, schwierig.
Dann hau mal deine Shots raus.
Ja, es ist echt. Also wie gesagt, ich finde, tolle Hauptdarstellerin, nicht tolle Hauptfigur, tolle Hauptdarstellerin, toller Nebendarsteller, schwaches Drehbuch, für mich ein totaler Bruch in der Mitte, von dem sich der Film auch nicht mehr so richtig erholt. Und auch kein Anreiz für mich, emotional den nochmal unbedingt sehen zu wollen. Ich würde dem, glaube ich, wirklich eine 5 geben. Mehr kommt da nicht bei rum bei mir.
Ja, ich fand ihn dann noch ein Mühe besser. Ich würde 10 geben.
Da habe ich mir gedacht, wegen der ganzen
Nein, Quatsch.
Wegen der ganzen Nacktszenen lege ich nochmal 4 drauf. Die fand ich übrigens echt, habe ich ja eben schon gesagt, die fand ich echt gut. Gut, dass sie sich das getraut haben. Also, aber trotzdem, also deswegen wird da ja keine 6 draus, sondern
eine 6.
Es bleibt. Wunderbar, danke. Ich wollte es nicht sagen.
Nee, ich mache eine 7 und dann landen wir in Summe bei 6.
Wunderbar. Das baust du bitte in den Instagram-Post dann ein, schön plakativ.
Weiß ich nicht.
Nein, bitte nicht. Ja, es ist, also von mir tatsächlich irgendwie keine Empfehlung so wirklich. Es wäre interessant zu wissen, wie weibliches Publikum auf den Film reagiert. Mhm. Ich glaube, das kann viel verändern in beide Richtungen. Wie auch bei The Substance, glaube ich. Ich glaube, da reagiert man auch anders, wenn man als Frau drauf guckt. Wäre mal interessant. Also schreibt es mal in die Kommentare, liebe Frauen, natürlich auch liebe Männer, falls ihr den Film gesehen habt, wie ihr das so empfunden habt, wo wir da richtig liegen, wo man vielleicht aus weiblicher Perspektive Dinge vielleicht auch anders betrachtet, vielleicht auch ganz anders drauf blickt, was der Film aussagen soll. Vielleicht kann man das als Mann nicht richtig erkennen. Würde mich sehr interessieren.
Absolut. Und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.